das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Heute war der Tag, an dem man einmal kurz Luft holen konnte in der Alpenregion, denn der nächste Schneesturm ist seit dem Abend wieder im Anflug. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Auf den Dächern der Häuser liegt inzwischen die hohe Schneelast der letzten Tage. Und jetzt kommt noch eine Mischung aus Regen und Schnee obendrauf. Das alles wiegt teilweise 10-mal mehr als normaler Pulverschnee. Deswegen war es heute so wichtig, die weißen Massen so schnell wie möglich runterzuschaufeln, damit die Dächer durch den Druck nicht irgendwann nachgeben. 5000 Helfer waren allein in Bayern im Einsatz. Die ganze Alpenregion blickt gespannt auf die kommenden Tage. Denn Entwarnung gibt es erstmal nicht. Anna Tillack aus Österreich.
Eine Straßensperre in den niederösterreichischen Alpen. Um kurz vor 18 Uhr wird es hektisch. Ein Einsatztrupp kommt aus den Bergen zurück. Dort liegt der abgeschnittene Skiort Hochkar. Wegen der enormen Schneemassen wurde er vor einer Woche evakuiert. Heute gab es eine Inspektion durch den Krisenstab. Der Bürgermeister zeigt Fotos.
So schauen die Objekte oben aus. Da siehst du nur Dach und komplett mit den Schneeverfrachtungen komplett zu. Das ist ein Lokal zum Beispiel, wo der Schnee eingedrungen ist. Mit einem Stützen hineingeben, dass es nicht einbricht. Und da sieht man, die Schneewände sind 3,5 bis 4 Meter hoch.
Haben Sie sowas schon mal gesehen?
Nein. Ja. Das Hochkar besteht, Skigebiet gibt seit 50 Jahren, ist das ausgebaut und war in den 50 Jahren noch nie der Fall, dass wir Totalsperre und Evakuierung durchführen haben müssen. Also es ist erstmalig. Und ich hoffe auch letztmalig. Da kommst du viel, wenn du in eine andere Welt fährst. Das ist tragisch für mich, dass das so ist. Aber jetzt muss man schauen, dass man die Objekte frei bekommt und den Skibetrieb wieder aufnehmen können.
Am Nachmittag war es dann endlich gelungen, die Zufahrtsstraße so weit zu räumen, dass der Katastrophenstab Zugang bekommt. Morgen sollen 150 Feuerwehrmänner und 120 Soldaten anrücken, um den kleinen Ort freizulegen. Der Einsatzleiter erklärt, was er dafür braucht.
Schaufeln und Muskelkraft. Das Militär ist mit Schubrappen und Ladern unterwegs. Die Herausforderung besteht in den Temperaturen und in den Windgeschwindigkeiten am Berg. Wir rechnen morgen mit ca. 80 km/h Windgeschwindigkeit am Berg. Der Schnee ist dann wie feine Nadeln im Gesicht.
Im Tal fällt währenddessen immer wieder der Strom aus. Für die Chefin unseres Hotels gehört das inzwischen zum Alltag.
Die Stromleitungen, die überirdischen, werden jetzt abgedrückt und dann fällt dann irgendwann einmal ein Baum drauf und dann kann das passieren.
Jeder versucht auf seine Weise mit der neuen Situation klarzukommen.
Man hat doch die Verantwortung für viele Leute, die hier wohnen und auch arbeiten und das ist natürlich schon eine große Belastung. Ja.
Bürgermeister Friedrich Farnberger ist jetzt Vorsitzender eines Krisenstabs und die Krise dauert an, denn es schneit weiter.
In Berchtesgaden im Südosten Bayerns ist Ilanit Spinner. Wie bereiten sich eigentlich die Menschen, also die Leute, die dort wohnen, auf die weiteren starken Schneefälle in den kommenden Tagen vor?
Ja, seit gut 2 Stunden schneit es hier in Berchtesgaden wieder und dieser Schnee, der könnte morgen dann im Laufe des Tages auch in Regen übergehen und genau das macht den Menschen hier zu schaffen. Denn wenn sich der viele Schnee auf den Dächern mit Wasser vollsaugt, dann wiegt er fast 10-mal so viel wie normaler Pulverschnee. Also es ist viel zu tun für die über 1200 Einsatzkräfte hier vor Ort. Aber man ist gut vorbereitet und auch einzelne Turnhallen wurden bereits freigeräumt, sodass man im Falle einer möglichen Evakuierung einzelner Häuser oder gar kleine Ortschaften auch jetzt schon weiß, wo man die Menschen hier möglicherweise in Sicherheit bringen könnte.
Vielen Dank, Ilanit Spinner. Mehr zum Wetter gleich am Schluss unserer Sendung. Der 5. Dezember 2014 war ein historischer Tag. Erstmals wurde mit Bodo Ramelow ein Politiker der Linken zum Ministerpräsidenten gewählt. Und so ist es ein wichtiges Ziel der Linken, dass Ramelow im Herbst sein Amt verteidigt. Und nicht nur bei ihm in Thüringen wird abgestimmt, sondern auch in Sachsen und Brandenburg, also gleich in 3 linken Hochburgen. So wird dieses Wahljahr für die Partei ein besonders wichtiges. Christine Becker.
Der Takt ziemlich entspannt. Die Linke zeigt sich in diesen Tagen ungewohnt harmonisch, die Chefs in Kuschellaune. Und die Menschen von der Basis mit nun ja unterschiedlichen Wünschen fürs neue Jahr.
weniger Streit, mehr Einheit und mehr klare Ziele, hinter denen noch alle stehen.
Streit kann nur nützlich sein und Vielfalt kann nur nützlich sein. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir uns noch viel mehr streiten.
Unbestritten aber die großen Themen, zum Beispiel Hartz IV abschaffen. Nur irgendwie ist es nicht so einfach, beim Wähler zu punkten.
Wir können uns ein bisschen schlecht verkaufen. Das ist vielleicht das Manko, das wir haben. Wenn ich mir so den Hype momentan gerade um die Grünen angucke, die haben es medial besser drauf.
Wobei eine doch ziemlich Welle gemacht hat im vergangenen Jahr. Sarah Wagenknecht mit ihrer Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik und ihrem Projekt Aufstehen. Der parteiinterne Ärger darüber nun erstmal beiseite gelegt. Schließlich will man Wahlen gewinnen, zum Beispiel mit ihm, Bodo Ramelow. Er will Ministerpräsident in Thüringen bleiben. Und er hat eine klare Präferenz wie.
Ich wiederhole das stur und stetig. Ich kämpfe für Rot-Rot-Grün in Thüringen. Und ich möchte, dass das, was wir an Leistung geliefert haben, auch von den Wählern beurteilt wird. Und am Ende, ich bleibe dabei, Demokraten müssen immer miteinander reden können.
Heißt übersetzt, mit anderen, etwa der CDU, ginge es im Notfall auch. Die Linke in der Offensive, auch heute Vormittag beim Treffen der Parteispitzen. Einschwören auf das Wahljahr.
Wir sind die Partei, die dafür Sorge trägt, dass der Osten nicht abgehangen wird. Und wir wollen, dass die Ungerechtigkeiten, die es immer noch gibt in der Rente, bei den Löhnen, aber auch beim Breitbandausbau, endlich beendet werden.
Allerdings hat die Linke im Osten inzwischen starke Konkurrenz durch die AfD. Und auch deshalb versprechen die Parteioberen Einigkeit, zumindest bis zu den Landtagswahlen im Herbst.
Die AfD bereitet sich dieses Wochenende im sächsischen Riesa auf die Europawahl im Mai vor. Dabei ging es sowohl vor als auch in der Halle lebhaft zu. Und damit beginnen die Nachrichten mit Judith Rakers.
Der Ablauf des Parteitags ist in Verzug geraten, weil sich die Besetzung der Listenplätze für die Europawahl hinzieht. Für Diskussionen sorgt die geplante Forderung nach einem EU-Austritt Deutschlands, sollten sich grundlegende Reformen nicht binnen 5 Jahren verwirklichen lassen. Der Parteitag wurde von Protesten begleitet. Vor der Halle versammelten sich mindestens 1300 AfD-Gegner. In Nordrhein-Westfalen ist die Polizei am Abend mit einer Großrazzia gegen kriminelle Familienclans vorgegangen. Die Aktion begann um 21 Uhr in 6 Städten, unter anderem in Duisburg, Bochum und Essen. Mehr als 1300 Polizisten waren im Einsatz. Zahlreiche Shisha-Bars und Cafés wurden durchsucht. Innenminister Reul machte sich vor Ort ein Bild und sprach von dem bislang größten Einsatz gegen kriminelle Clans in dem Bundesland. In mehreren Städten Frankreichs haben sich heute wieder Zehntausende Menschen an den sogenannten Gelbwesten-Protesten beteiligt. Nach einem friedlichen Marsch durch Paris gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Mehr als 70 Menschen wurden festgenommen. Die seit Mitte November laufenden Proteste richten sich gegen die Sozial- und Steuerpolitik von Präsident Macron. Bei einer Gasexplosion in einem Gebäude in der Pariser Innenstadt sind 3 Menschen getötet worden. Die französischen Behörden vermuten ein Gasleck als Ursache. Die Wucht der Explosion richtete auch in der Umgebung erhebliche Schäden an. Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt, mehrere lebensgefährlich.
Es war eines der großen Versprechen nach dem Ende der Apartheid. Eine Landreform sollte der schwarzen Bevölkerung Gerechtigkeit bringen bei der Verteilung des südafrikanischen Grund und Bodens. Doch wenig passiert ist bisher. Auch 25 Jahre nach dem Ende der Rassentrennung kontrolliert die weiße Minderheit rund 3/4 der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Staatspräsident Ramaphosa strebt in diesem Jahr seine Wiederwahl an. Und so treibt er die entschädigungslose Enteignung weißer Farmer gerade jetzt voran, um Stimmen bei den schwarzen Wählern zu sammeln. Thomas Denzel berichtet.
Hier leben sie, die Landlosen und Frustrierten. Das Dach ist mal wieder undicht. Tankiso Molashlehi wohnt in einer Blechhütte in einer illegalen Siedlung in der Nähe Johannesburgs. Noch immer geht es vielen Schwarzen in Südafrika so, 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Molashlehi und seine Familie träumen von einer eigenen Farm. Doch das meiste Farmland ist nach wie vor im Besitz von Weißen. Die Weißen glauben, es ist ihr Land, aber es ist unseres, sagt Molashlehi. Wir müssen es uns nehmen und die Weißen müssen weg. Notfalls mit Gewalt, meint seine Frau. Denn wir können so nicht weiterleben. Wir brauchen Land. Alle reden sie gerade über die Landfrage, auch die Nachbarn der Mullah-Schlehis. Nicht alle denken so radikal wie sie, aber viele haben den Glauben verloren an die Regierungspartei ANC. Die stellt heute ihr Wahlprogramm vor, live im Fernsehen. Vor 107 Jahren wurde der ANC gegründet, die Freiheitsbewegung Nelson Mandelas. Inzwischen steht an der Spitze von Partei und Land ein anderer, Cyril Ramaphosa. Als wirtschaftsfreundlich galt er und wie Mandela als ein Mann der Versöhnung. Doch das Programm, das Ramaphosa heute vorstellt, spricht eine andere Sprache. In unserem Programm beschreiben wir, wie wir die Landreform beschleunigen werden, erklärt Ramaphosa. Unter anderem werden wir Landbesitzer ohne Entschädigung enteignen. Of land without compensation. Das hatte bis vor kurzem vor allem eine in roten Hemden auftretende Oppositionspartei gefordert. Vor einem Jahr schwenkte auch der ANC auf diese Linie ein. Groß offenbar die Angst, Stimmen an die Linksextremen zu verlieren. Deren Positionen sind radikal. Die Weißen haben uns lange leiden lassen, sagt deren Parteichef. Jetzt ist unsere Zeit angebrochen. Die Weißen sollten froh sein, dass wir sie nicht zusammenschlagen oder zum Völkermord aufrufen. Gemeint sind Leute wie er. Quintino Valenti züchtet Rinder. Wenn die Verfassung wie geplant geändert wird, dann könnte man ihm seinen Hof wegnehmen und das ohne ihn dafür auszubezahlen. Valenti sagt, wenn man ihn hier nicht mehr will, dann werde er gehen, widerstandslos. Doch er will wenigstens finanzielle Gerechtigkeit. Sie sollen mir schon das geben, was ich selbst für die Farm bezahlen musste, sagt er. Mehr nicht, ich will keinen Profit machen. Ich glaube allerdings, dass Enteignungen ohne Entschädigung unserer Wirtschaft nicht gut tun. Wer will dann noch in eine Farm investieren, in neue Traktoren, Lastwagen oder Gebäude? Noch dieses Jahr will der ANC die Verfassung ändern. Die Mullah-Schlehis aber glauben nicht daran. Bei den Wahlen wollen sie ihre Stimmen lieber den Linksextremen geben.
Zum Sport. Nach dem Auftaktsieg bei der Handball-WM gegen Korea haben die Deutschen heute gegen Brasilien gleich noch einmal nachgelegt, Oka Gundel.
Ja, das war ein echter Nachschlag, so könnte man auch sagen. Nach dem Motto darf es ein bisschen mehr sein, was die Stimmung angeht und auch was die sportliche Leistung betrifft. Deutschland siegte gegen Brasilien deutlichst mit 34-21. Die Zuschauer in der ausverkauften Halle feierten ganz besonders eine überragende Abwehr mit einem herausragenden Keeper Andreas Wolf. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nimmt die Handball-Euphorie bei dieser Heim-WM jetzt langsam Fahrt auf.
Große Emotionen, großes Selbstbewusstsein. Die deutschen Spieler berauschten sich nach dem klaren Sieg über Brasilien an ihrer Leistung und der tollen Stimmung im Hexenkessel von Berlin.
Ausverkaufte Hütte, so gut ins Spiel reingekommen, fantastische Abwehr, über 60 Minuten gestellt und ja, hat einfach nur Spaß gemacht.
Aus der starken deutschen Abwehr ragten noch Torhüter Andreas Wolf mit 8 Paraden und linksaußen Uwe Gensheimer heraus. Der Kapitän erzielte 4 der ersten 6 Treffer zum schnellen 6:2, begeisterte auch Bundestrainer Prokop mit seinen insgesamt 10 Toren als bester deutscher Schütze. 15:8 zur Pause, 13.500 Zuschauer begeistert, vor allem von der starken deutschen Abwehr, die auch in der zweiten Halbzeit viele schnelle Tempogegenstöße einleitete. Am Ende ein klarer 34:21 Erfolg, der auch den Bundestrainer beeindruckte.
Wir haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, die Art und Weise, wie wir als Mannschaft gesehen werden wollen, ist ganz wichtig in jedem Spiel. Und bei dieser Mannschaft merkt man den Hunger nach Erfolg und merkt man auch eine Fannähe und merkt man auch sich gegenseitig zerreißen.
Mit einem weiteren Sieg am Montag gegen Russland wollen die deutschen Handballer ihren Teil dazu beitragen, dass die Handball-Euphorie in Deutschland weiter anhält.
Ja, und nach 2 Spieltagen in der Gruppe A spricht viel für mehr Euphorie. Deutschland auf Platz 1 vor Weltmeister Frankreich, der am Abend Serbien besiegte. Russland nach einem Sieg gegen Korea auf Rang 3, der ja auch für die Hauptrunde reichen würde. Dahinter Serbien, Brasilien und Korea. Und damit sind wir beim Wintersport. Bob-Olympiasiegerin Maria Majamanka hat ihren zweiten EM-Titel geholt. Beim Weltcup am Königssee, der gleichzeitig auch als EM gewertet wird, setzte sich die ehemalige Diskus- und Hammerwerferin mit Anschieberin Annika Drazek gegen die USA durch. Platz 3 sicherte sich Stefanie Schneider.
Auch die deutschen Männer durften über einen Europameistertitel jubeln. Francesco Friedrich sicherte sich die Goldmedaille zum 4. Mal in seiner Karriere. Die Europameisterschaft am Königssee wird gleichzeitig auch als Weltcuprennen ausgetragen. Und da mussten Olympiasieger Friedrich und sein Anschieber Martin Grotkopp hart um den Sieg kämpfen. Nach dem ersten Laufloch auf Rang 2 konnten sich die Deutschen noch am Führenden, dem Kanadier Justin Cripps, vorbeischieben. Francesco Friedrich hat damit bisher alle 4 Weltcuprennen im Zweierbob in diesem Winter gewonnen. Mit Johannes Lochner schaffte es noch ein zweiter deutscher Pilot auf das Weltcup-Podium.
Die deutschen Doppelsitzer-Rodler Toni Eggert und Sascha Beneken triumphieren auch beim 8. Wertungsrennen der Weltcup-Saison im lettischen Sigulda. Die beiden Thüringer Welt- und Europameister hatten bereits im ersten Durchgang die Rangliste angeführt. Im Finallauf zeigten sie den Konkurrenten einmal mehr ihre Extraklasse. Hinter den Siegern Eggert Beneken belegten 2 lettische Schlitten die Podestplätze. Das Ergebnis des Damenrennens lässt sich an der Trainerreaktion ablesen. Russischer Jubel für die Rodlerin Tatjana Ivanova. Sie gewinnt ihr erstes Saisonrennen. Der deutsche Cheftrainer Norbert Loch hatte dieses Mal nur eine auf dem Podest. Nathalie Geisenberger wird Zweite. Sie führt aber deutlich in der Gesamtwertung.
Und auf einen deutschen Sieger. Darauf hatten auch die nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme gehofft. Doch es reichte nicht ganz. In einem spannenden Finish siegten am Ende die Norweger knapp vor den beiden deutschen Duos Rizek Geiger und Frenzel Riesle.
Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof hat das deutsche Team im Verfolgungsrennen seinen ersten Podestplatz gefeiert. Olympiasieger Arndt Peiffer zeigte nach seinem gestrigen 5. Platz im Sprint heute eine nahezu tadellose Leistung und fuhr mit nur einem Schießfehler im dichten Schneetreiben noch auf Rang 2 vor. Dritter wurde der Italiener Lukas Hofer. Nicht zu schlagen war vor großer Kulisse einmal mehr Johannes Tinje Spø aus Norwegen, der bereits seinen 7. Weltcupsieg in diesem Winter feiern konnte.
Tja, aller guten Dinge sind also 7 bei Johannes Tinjes Bø. Uns allen würden wohl schon 6 reichen, wenn es um die richtigen Lottozahlen geht. Hier sind die 6 richtigen von heute. Sie lauten 4, 9, 25, 31, 38, 40. Die Superzahl ist die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie geht das jetzt weiter in den Schneegebieten?
Markus Bornheim, da kommt noch eine Menge Schnee dazu, und zwar bis Dienstag früh. Allerdings nur oberhalb von 1200 Metern. Darunter gibt's morgen richtiges Tauwetter, denn es kommt warme Luft, aber eben auch ordentlich nass. Und Sie sehen, das staut sich wieder genau an den Alpen, dementsprechend dort auch immer wieder Nässe-Nachschub. Unterhalb von 1200 Metern taut's eher. Darüber aber gibt's richtig kräftigen Schneefall. Das können in den Alpen eben oberhalb von 1200 Metern nochmal 50 Zentimeter bis sogar knapp über einen Meter Neuschnee werden bis Dienstagmorgen. Da ist also keine Entspannung in Sicht. Ansonsten haben wir es morgen neben diesem zum Teil kräftigen Regen mit heftigem Sturm zu tun. Im Norden Sturmböen, vereinzelt auch schwere Sturmböen. Die kann es, zum Teil auch orkanartige Böen, auch auf den nordfriesischen Inseln bzw. auf Fehmarn geben und auf den Bergen insgesamt Orkanböen, vor allen Dingen im Süden und auch in den Alpen. Also noch mal eine Gefahr, was Lawinen angeht, durch diese Schneeverwehungen, durch den heftigen Wind. Es ist einiges los. Jetzt in der Nacht regnet es zum Teil. Im Süden fallen kräftigere Schauer. Schneefallgrenze, die steigt bis morgen früh auf so rund 1000 Meter. Die Temperaturen gehen sogar leicht hoch, vor allem im Westen. Temperaturen dann morgen früh 2 bis 8 Grad. Am Vormittag erneut Regen aus Westen, der auch mal kräftiger sein kann. Schneefallgrenze dann bis zum Mittag 1200 Meter. Im Laufe des Nachmittags weiterer Regen. Dazu wird es stürmisch, vor allem im Nordwesten, auf den Bergen im Süden und dann eben auch in den Alpen. Dazu dort dann erneut Schneefall. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf 4 bis 10 Grad. Der Wind dazu überall spürbar. Und wie ihr eben gesehen, es wird wirklich stürmisch mit vereinzelten schweren Sturmböen. Die nächsten Tage, erst einmal am Montag, neuer Regen aus Osten. Von dort kommt aber auch kalte Luft dann zu uns umgekehrt. Vor allem die kalte Luft kommt aus Osten. Das heißt, das, was als Regen fällt, geht mehr und mehr in Schneeregen und Schnee über. Am Dienstag dann für alle eher Wetterberuhigung.
Vielen Dank, Claudia Kleinheit. Das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und im Anschluss Action pur. Der Film The Expendables. Wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend noch.